Wer es leid ist, dem neuesten technischen Gadget für den Vater hinterher zu recherchieren und nicht schon wieder Rasierwasser oder eine Pulle Schnaps schenken will, ist mit Charles Wilfords »Wie wir heute sterben« gut beraten. Charles Wilford, 1919 geboren, während des Zweiten Weltkriegs als Soldat in Europa, später Boxer, Radiosprecher, Maler und Englischlehrer, feierte erst 1984, 5 Jahre vor seinem Tod, mit dem ersten Band der Hugh Mosley-Reihe »Miami Blues« seinen Durchbruch. »Wie wir heute sterben«, hier dem geschenkesuchenden Sohn oder der Tochter ans Herz gelegt, ist der 4. und leider letzte Band einer Reihe, in deren Zentrum Hugh Mosley, eine unter Übergewicht, den drastischen Unterhaltsforderungen seiner Ex-Frau, den Macken seiner Töchter und den Veränderungen seiner Stadt Miami leidende Polizeibeamte steht. Die Charakterdarstellungen Wilfords sind naturalistisch und zeichnen die persönlichen Entwicklungen der Protagonistinnen detailliert nach. Und dies grenzt ihn von der Noir-Bewegung ab, deren Helden, wie zum Beispiel Philip Marlowe, meist stoisch erscheinen. Während Mosley zu Beginn der Reihe aus chronischem Geldmangel in einem heruntergekommenen Hotel wohnt, als dessen Sicherheitsberater er sich die Mietkosten sparen kann, schickt seine Ex-Frau wegen ihres neuen Ehemanns seine beiden Töchter im Teenageralter zu ihm. Sich außerstande sehend, für sie allein zu sorgen, findet er eine unorthodoxe Lösung. Seine neue Kollegin, eine amerikanische Kubanerin, die zu Hause rausgeworfen wurde, weil sie ohne Ehemann schwanger wurde, zieht mit ihm zusammen. Später wird ihn das Familienleben so sehr anstrengen, dass er nach einem Nervenzusammenbruch beschließt, als Hausverwalter zu arbeiten. Dieser Krimi ist die definitive Wahl für den Familienvater. Sollte er glücklich sein, wird er einen spannenden Krimi lesen. Sollte er weniger glücklich sein, wird ihm eine spannende Geschichte präsentiert, deren Held auch nicht, im Unterschied zu anderen Krimihelden, die oft familienunabhängige Womanizer sind, gerade vom Glück geküsst wurde. Wer die Pulle Schnaps noch oben drauf legt, findet im kleinen feinen Buch vom Trinken eine hübsche Geschenkbeigabe. Die kleine Anthologie in der typischen schlichten Verbrecher-Verlagsaufmachung enthält Geschriebenes und Gezeichnetes mit Titeln, die einen weiten Bogen wagen, ganz der Bedeutung des Trinkens angemessen und die schon beim Lesen des Inhaltsverzeichnisses alles klar machen. Alles vergessen, Leben heißt Trinken, Saufen ist mein Hobby, Sturz, Rauschen, der Unfall, Frau, Mann, Tresen. Daneben gibt das Buch vom Trinken subjektive Erfahrungswerte wieder. Lenkt mit dem slowenisch-slavonischen Wein Abicidarium den Blick über den westdeutschen Thekenrand, beschäftigt sich mit Alkohol bei Arno Schmidt, Raymond Chandler und dem Werk Dorothy Parkers. Hinterher noch etwas zum widerständischen Nichttrinken und eine Abhandlung Dietmar Dats über Alkohol und die Epoche der Aufklärung sowie die Entwicklung der Ansichten über die Aufklärung bei fortschreitendem Alkoholgenuss, eine harte Geschichte zur Berufsausbildung des Trinkers. Nichts, was im Buch vom Trinken vergessen worden wäre. Und für die Eltern, denen nicht nur der Genuss eines Gläschens am Feierabend oder auch zum Frühschoppen nicht nur nicht fremd ist, sondern die auch dem Laster des immer mehr in Verruf geratenen Rauchens nicht gänzlich feindselig gegenüberstehen, sei Richard Kleins »Schöner blauer Dunst« ans Herz gelegt. Richard Klein, der an der Cornell University französische Literaturgeschichte lehrt, hat mit seinem 1996 in Deutschen erschienenen Buch »Schöner blauer Dunst« eine Kulturgeschichte der Zigarette vorgelegt. Es handelt sich um eine äußerst unterhaltsame Kulturgeschichte des Rauchens und Richard Klein zeigt, dass die Zigarette nicht nur gesundheitsschädigend ist, sondern von jeher auch Ästhetik, Erotik und Erhabenheit vermittelt. Gleichzeitig werden Fragen gestellt, die in der derzeitigen Anti-Tabak-Hysterie nicht gestellt werden. Warum ist ein langes Leben voller Gesundheit heute Gradmesser für ein gutes Leben? Warum nicht ein Leben mit Mythen und Träumen, Tröstungen und gesteigerten Empfindungen und Reizen, eben all dem, was uns der Genuss von Zigaretten schenkt? Tröstlich dabei, dass der Autor Verbote des Rauchens in zyklischen Abläufen verortet, dass also Hoffnung besteht, dass die Zigarette nicht für immer aus unserer Kultur verschwinden wird. Schöner blauer Dunst ruft uns ins Bewusstsein, wie viel die Zigarette für unsere Kultur bedeutet. Die zigarettenrauchende Femme Fatale Carmen, der kettenrauchende Jean-Paul Sartre oder der lässig rauchende Humphrey Bogart stehen dabei neben historischen Überblicken, Gedichtinterpretationen und Hintergründen zu zigarettenfeindlichen Gesetzesinitiativen. Wem diese Vorschläge zu heikel sind, kann getrost auf Truman Capotes Reportagen zurückgreifen, von denen einige im Buch »Die Hunde bellen«, Reportagen und Porträts zusammengefasst sind.
Da das Leben für unsere Eltern dank uns schwer genug ist, darf man ihnen zu Weihnachten ruhig Entspannung schenken, indem man zum Beispiel pünktlich zum Gänseessen kommt, die Freundin entweder mitbringt oder zu Hause lässt, je nachdem, und wenn diese Aufgabe erfolgreich erledigt ist, diese mit Büchern zurücklässt, die erfreuen, ohne zu belasten. Dass man beim Schenken dieser nicht auf Qualität und Denkanstoß verzichten muss, beweist die folgende kleine Auswahl an übersehenen Büchern der Gegenwartsliteratur. Terry Brooks ist dem adoleszenten Fantasy-Schwarten Schlucker ein Haushaltname wie der Mutti Spee. Die von der jungen Generation verschlungenen Werke sind dabei nicht die Krönung des Genres, eher gehobenes Mittelfeld, wüssten die Eltern jedoch eher zu langweilen. Mit trollentötenden Goblins und derlei Geschossen weiß der Erwachsene nur selten etwas anzufangen. Irgendwann in den 80ern fiel das dem Autor offensichtlich auf und er schuf eine kleine, feine Fantasy-Serie, die in Landover spielt und mit dem hier empfohlenen Erstwerk Der verkaufte König im Original Magic Kingdom for Sale/Sold einen interessanten Twist ins Fantasy einerlei bringt. Der früh verwitwete Chicagoer Anwalt Ben Holiday, finanziell gut ausgestattet und in den besten Jahren, findet in einem exklusiven New Yorker Weihnachtskatalog ein magisches Königreich für $1 Million angeboten. So unwahrscheinlich das für einen mit beiden Beinen im Leben stehenden Strafverteidiger auch wirkt, ist Ben Holiday durch den frühen Tod seiner Frau so aus der Bahn geworfen, dass er sich das Angebot genauer anschaut und am Ende, oder besser zu Beginn des Buches, wahrnimmt. Diese Verbindung von realem Leben und spinnerster Fantasie, selbstironisch und ein bisschen kitschig, ist eines von den Geschenken, wo die Mutti oder der Vati uns am Weihnachtsabend den Dankeblick mit dem Was soll das den Augenbrauen zuwerfen und zum Stollenessen am zweiten Weihnachtsfeiertag begeistert berichten, dass sie das Buch schon durch und sich selten so amüsiert haben, bemerken, wobei ein bisschen billig ist es schon, und dann fragen, gibt's da übrigens einen zweiten Teil? Gibt es? Nächstes Weihnachten.
Teen Angel. That fateful night, the car was stalled upon the railroad track. I pulled you out and we were safe. But you went running back. Teen Angel, can you hear me? Teen Angel, can you see me? Are you somewhere up above? And am I still your own true love? What was it you were looking for that took your life that night?
Dies ist Song Nummer 2 aus dem Buch I Hate Myself and Want to Die, die 52 deprimierendsten Songs aller Zeiten. In diesem Buch nimmt Tom Reynolds die schwere, leicht masochistische Bürde auf sich, die 52 furchtbarsten Werke der Popmusik wohlbegründet auszusuchen, die Ursache für deren deprimierende Wirkung in Komposition, Text oder Kontext zu suchen und für uns aufzuschreiben. Der Grund ist nicht leicht zu erkennen. Die Boshaftigkeit der Beschreibungen und die professionelle Fundiertheit der Analysen jedoch erfreuen den Leser ganz ungemein, und wenn man, wie der Herr Falschgold, sich die Mühe gemacht hat, mangels Soundtrack zum Buch die im selbigen besprochenen Songs herauszusuchen und fürs Verschenken auf Mixtapes zusammenzustellen, weiß erst die Qualen des Autors zu schätzen. Eine kurze Auswahl: Total Eclipse of the Heart von Bonnie Taylor, In the Year 2525 von Sager und Evans, Mandy von Barry Manilow oder The End von den Doors. I Hate Myself and Want to Die, die 52 deprimierendsten Songs aller Zeiten, heißt das Buch. Das einzig Deprimierende an Douglas Adams ist, dass er schon mit 49 Jahren gestorben ist. Was er bis dahin an Werken geschaffen hat jedoch, ist das reine Antidepressivum, Dopaminausschüttung von der ersten Seite an. Während Per Anhalter durch die Galaxis geläufig sein sollte, ist seine zweite Romanreihe eher unbekannt. Deren Erstwerk, Dirk Gentlys holistische Detektei, sei hier also empfohlen. Wer beim Lesen der Anhalter-Bücher noch dachte, man müsse bis ins Restaurant am Ende des Universums reisen, um die Welt mit anderen Augen zu sehen, in dem Fall mit denen einer Kuh, man erinnere sich, wird in den Dirk Gently-Büchern gewahr, dass das Beschreiben der britischen Gesellschaft der 90er Jahre, verbunden mit ein paar eingestreuten philosophischen Zaubertricks, reicht, um den Gehirnkasten in Bewegung zu setzen, nicht nur vom Zwerchfell aus. Die deutsche Übersetzung ist gelungen, aber wenn die Eltern Englisch können, schenke man das Werk im Original oder als Hörbuch, denn selten hat man die umständlich höfliche Ausdrucksweise und den pseudo-intellektuellen Witz der englischen Upper- und Mittelklasse besser übertrieben gehört als in diesem Buch. Hier zum Beispiel beobachtet Dirk Gently, Privatdetektiv, durchs Fenster seinen Freund Richard beim Einbruch in der Wohnung seiner Freundin und macht sich den Spaß, diesen auf dem Telefon der Freundin anzurufen.
The phone rang. He stopped the tape and answered it, then almost dropped the phone like an electric eel as he realized what he was doing. Hardly daring to breathe, he held the telephone to his ear. Rule one in housebreaking, said a voice. Never answer the phone when you're in the middle of a job. Who are you supposed to be, for heaven's sake? Richard froze. It was a moment or two before he could find where he had put his voice. Who is this? He demanded at last in a whisper. Rule two, continued the voice. Preparation. Bring the right tools. Bring gloves. Try to have the faintest glimmering of an idea of what you're about before you start dangling from window ledges in the middle of the night. Rule three. Never forget rule two. Who is this? Exclaimed Richard again. The voice was unperturbed. Neighborhood watch, it said. If you just look out of the back window, you'll see. Trailing the phone, Richard hurried over to the window and looked out. A distant flash startled him. Rule four. Never stand where you can be photographed. Rule five. Are you listening to me, Macduff? What? Yes, said Richard in bewilderment. How do you know me? Rule five. Never admit to your name. Richard stood silent, breathing hard. I run a little course, said the voice, if you're interested. Richard said nothing. You're learning, continued the voice. Slowly, but you're learning. If you were learning fast, you would have put the phone down by now, of course, but you're curious and incompetent, and so you don't. I don't run a course for novice burglars, as it happens. Tempting, though the idea is, I'm sure there would be grants available. If we have to have them, they may as well be trained. However, if I did run such a course, I would allow you to enroll for free, because I too am curious. Curious to know why Mr. Richard Macduff, who I am given to understand is now a wealthy young man, something in the computer industry, I believe, should suddenly be needing to resort to housebreaking. Who? So, I do a little research, phone directory inquiries, and discover that the flat into which he is breaking is that of a Miss S. Way. I know that Mr. Richard Macduff's employer is the famous Mr. G. Way, and I wonder if they can, by any chance, be related. Who? You are speaking with Sflad, commonly known as Dirk Chaley, currently trading under the name of Gently, for reasons which it would be otiose at this moment to rehearse. I bid you good evening. If you wish to know more, I will be at the Pizza Express in Upper Street in 10 minutes. Bring some money. Dirk! Exclaimed Richard. You? Are you trying to blackmail me? No, you fool, for the pizzas. There was a click, and Dirk Gently rang off.
Abschließend kommen wir zu zeitgemäßen Vorschlägen für unsere Altersgenossen.
This is the worst Christmas ever.
As I walk through this wicked world, searching for insanity, oh yeah, I ask myself, is a hope lost? Is there only pain and hatred and misery? Oh,
and each time I feel like this side. One thing I wanna know, what's so funny about peace, love, and understanding? What's so funny about peace, love, and understanding? And as I walk on through troubled times,
my spirit gets so downhearted sometimes, sometimes.
So where are the strong and who are the trusted? Wanna cry? What's so funny?